SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 5. von 30 Folgen des Romans Empusion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte von Olga Tokarczuk. Das erste Abendessen für Mieczysław Wojnicz im Gästehaus für Herren. Und die Stimmung ist der Situation angemessen bedrückt. Eben noch lag die Leiche der Hausfrau der Gattin von Wilhelm Opitz auf dem Tisch. Die Gesellschaft beim Essen besteht, wie bei einem Gästehaus für Herren nicht anders zu erwarten, ausschließlich aus Männern, die ich hier kurz vorstelle. August August, Professor für Griechisch und Latein, vornehm und gepflegt. Neben ihm Walter Frommer, zugeknöpft bis unters Kinn, ein Kauz in den Augen von Mieczysław. Daneben der Hausherr Wilhelm Opitz, dann der Student Thilo von Hahn aus Berlin, schlank, bleich und fieberkrank. Schließlich Longinus Lukas aus Königsberg, von Mieczysław als grauer Löwe einsortiert. Nach dem Tod der Hausfrau kocht und serviert der junge Mann für alles, Raimund. Die Gespräche am Tisch drehen sich um, man hätte drauf wetten können, Frauen. Die Frau an sich und konkret um den Selbstmord von Opitzens Gattin, für den es anscheinend keine Erklärung gibt. Die Theorien, die die Runde machen, sind mehr oder weniger auf der Höhe der Zeit und besagen, das Gehirn der Frau ist kleiner als das des Mannes und ihre Taten vollziehen sich nicht im vollen Bewusstsein ihres Handelns. Da bleibt den Männern nur noch der beherzte Griff zum Likör. Es liest Timo Weißschnur.
»Die Neulinge in unserer Runde kennen diese Köstlichkeit noch nicht«, sagte er und wandte sich an Wojnicz. »So etwas haben sie dort im Osten sicher nicht. Das ist unsere Schwärmerei.« »Dr. Semperweis empfiehlt den Likör für die Lunge«, erklärte der graue Löwe und schürzte die Lippen, als kostete er schon von der Gabe. Die dunkle Flüssigkeit floss in die grünen Gläser. Der angesetzte Likör schmeckte in der Tat exotisch, süß und bitter zugleich, mit einer scharfen Note, wie der berühmte Siebenkräuter, außerdem mit einer Spur von Moos und Wald, von im Keller gelagertem Holz und eben vom ersten fauligen Hauch berührten Äpfeln. Und etwas noch, das Wojnicz nicht in Worte fassen konnte, obwohl ihm war, als läge es ihm auf der Zunge. Der Trunk brachte die Gedanken der Runde auf andere Bahn. Nun redete man, es ergab sich von selbst, über die geplanten Zerstreuungen, die Opitz für seine Kurgäste täglich an den Nachmittagen nach den Anwendungen organisierte. Auch versprach der Hausherr hoch und heilig, dass er so rasch wie möglich eine Köchin finden wolle. Vorerst aber müsse man, falls Raimunds kulinarische Fähigkeiten den Ansprüchen nicht genügen sollten, aber nein, nein, ließ sich eher verhaltener Widerspruch vernehmen, es war doch trefflich. Falls dem also so sei, müsse man vorerst die Mahlzeiten im Kurhaus einnehmen. Dort sei es freilich deutlich teurer, doch könne er die Küche im Kurhaus nur wärmstens empfehlen. In der ganzen Umgebung finde sich keine bessere. Ferner kündigte er an, dass man nach der Beerdigung, nach all den peinlichen Angelegenheiten, eine Wanderung auf einen der Berggipfel unternehmen werde, und zwar auf die Hohe Heide, wo die Kurgäste eine der Attraktionen der hiesigen Gegend zu sehen bekämen, die Windlöcher. Hier legte Frommer die Hand an den Mund, um ein Gähnen zu verbergen oder zu markieren. Manche in der Runde wären zum wiederholten Male auf der Hohen Heide, doch niemand erhob Protest. Nun begannen der graue Löwe aus Königsberg und August August eine heftige Debatte über die Genese des Phänomens der Windlöcher, ob sie vulkanischen Ursprungs seien oder Ergebnis der Erosion der Felsformationen. Wenig später bemerkte Wojnicz, dass Thilo zuerst gelangweilt die Augen verdrehte, um sich dann, nach einem knappen Abschied, vom Tisch zu erheben. Wobei er Mieczysław einen vielsagenden Blick und den Anflug eines Lächelns zuwarf. Als Thilo gegangen war, wurde Wojnicz noch ein Gläschen des Trunks kredenzt, versehen mit einem zweideutigen Kommentar von Opitz, dass die Jüngeren mehr davon bräuchten, es helfe ihnen bei diesem und jenem Pläsier. Als rational denkende Menschen, die erhobenen Hauptes den Widrigkeiten des Schicksals trotzen, sollten wir uns keine Sorgen machen, dass der jähe Tod einer Person unsere Pläne zu durchkreuzen vermöchte. Das Leben muss weitergehen. Wojnicz, zart berauscht, kehrte zu seinen Gedanken zurück. Schwer war es, sich damit abzufinden, dass diese Menschen jetzt an demselben Tisch saßen, auf dem vor wenigen Stunden eine Leiche gelegen hatte. und jetzt unterhielten sie sich und tranken einen Likör mit dem schönen Namen Schwärmerei. Im Licht der elektrischen Lampe über dem Tisch bot sich das Speisezimmer auch gänzlich anders dar. Der gedämpfte Schein, ein gleichsam erschöpftes, zotteliges Leuchten ließ den Raum größer wirken. Nach allen Richtungen schien er sich zu dehnen, weit in die Tiefe der samtigen Dämmerungen.
»Dann kann man also eine Frau nicht abbringen von ihrem selbstzerstörerischen Weg der Geisteskrankheit?« fragte melancholisch Wilhelm Opitz, der nun seit kurzem Witwer war.
Voynich schien es, als hörte er ein Echo im Speisezimmer. Die Antwort des grauen Löwen klang, als spräche er in einen Brunnenschacht hinein.
»Der starke Wille des Mannes hilft, manchen Verlockungen des Wahnsinns Einhalt zu gebieten. Dem Weibe aber fehlt dieser Wille nahezu völlig. So verfügt es über keine entsprechende Waffe für diesen Kampf.«
Voynich verspürte einen leichten Schwindel. Er hatte das Gefühl, das elektrische Licht, an das er sich noch nicht gewöhnt hatte, würfe einen eigenen Schatten, der anders beschaffen wäre als die Schatten, die er kannte. Es war nicht der Schatten der Petroleumlampen, die bei ihm zu Hause benutzt wurden. Es war ein ausgefranster Schatten, gleichsam seiner selbst nicht sicher, am Rande des Gesichtsfelds flimmernd. Voynich glaubte, etwas gesehen zu haben, ein Huschen bei der Kredenz, das unter dem Möbelstück zu verschwinden schien. Doch als er den Blick dorthin wandte, sah alles unverfänglich aus.
Er leerte das nächste Gläschen und bemerkte, dass alle jetzt lauter sprachen und zu gestikulieren begonnen hatten, so etwa Herr August.
Er legte die Fingerspitzen zusammen, schien wie mit einem Schnabel in die Luft zu stechen, während er heftig mit Lukas debattierte. Zu seinem Erstaunen sah Voynich, dass Augusts Nägel bläulich waren, als hätte er sich mit Tinte befleckt und sich dann bemüht, sie abzuwaschen. Liebend gerne hätte sich Voynich an der hochinteressanten Auseinandersetzung über den Untergang des Abendlandes beteiligt, bei der Lukas und August das erste Wort führten, während Frommer sich darauf beschränkte, ihre Ausführungen mit knappen Pointen zu versehen, die er treffsicher anzubringen wusste. Doch erfasste ihn eine Schwäche der Mutlosigkeit, zudem spürte er, dass er wieder Fieber hatte. So saß er nur da und seufzte, und von einem zum nächsten glitt sein Blick.
An dieser Stelle möchten wir Sie verlassen. Wie Sie sich in Ihren Erwägungen ergehen, an dem Tisch, auf dem das Tischtuch liegt, mit dem unheilvollen Muster. Wir verlassen Sie, verlassen das Haus, durch den Kamin, durch eine Ritze zwischen den Schindeln, um aus der Entfernung, aus der Höhe herabzuschauen. Es hat zu regnen begonnen, in kleinen Tropfen. Sie rinnen vom Dach, lassen an dessen Rand eine schimmernde Spitzenborte entstehen. Dann fallen die Tropfen zur Erde, berühren, necken, kitzeln sie, waschen kleine Vertiefungen aus, sammeln sich zu winzigen Bächlein, die sich ihren Weg suchen zwischen den Steinen, unter den Grasbüscheln entlang, an Wurzeln vorbei und über den Wildwechsel, den die Tiere geduldig ausgetreten haben. Aber wir kehren zurück.
3. Die Fasanenspanne.
Als Voynich die Runde am Tisch verließ, verspürte er Erleichterung. Doch konnte er sich zugleich des unangenehmen Gefühls nicht erwehren, dass sie hier festsaßen, eingeschlossen in diesem Görbersdorf, gleich einer versprengten Einheit, die der Feind umzingelt hatte. Und wenn auch keine Gewehrläufe zu sehen waren und keine verschlagenen Aufklärer durch die Gegend strichen, schien es Voynich, als wäre er gegen seinen Willen in einen Krieg geraten. Wer gegen wen? Das hätte er nicht zu sagen gewusst, waren hier doch alle mit demselben beschäftigt. Sie rangen mit der Tuberkulose, kämpften gegen das Fieber, stärkten den Körper, sprachen sich gegenseitig Trost zu, versuchten nach dem anarchistischen Regime der Krankheit wieder Herr im eigenen Haus zu werden. Ehe Voynich zu seinem Zimmer gelangte, hielt er einen Augenblick inne, lauschte auf die eigenartigen Geräusche, die vom Dachboden kommen mussten. In der vergangenen Nacht schon hatte er sie gehört, doch er war zu müde gewesen, genauer darauf zu achten. Jetzt hörte er es wieder, ein zartes Kratzen und etwas wie ein Glucksen. Bei Gelegenheit wollte er Opitz fragen, was es damit auf sich habe.
und er setzte eben den Weg zu seinem Zimmer fort, als sich die Tür, an der er vorbeiging, unerwartet öffnete. Hände packten ihn beim Ärmel und zogen ihn in den Raum. So überrascht war er, dass er keinen Widerstand leistete. Thilo stand vor ihm, zierlich und außer Atem, in einem ordentlichen, teuren Pyjama. Offenbar war er im Begriff, sich zu Bett zu begeben. In seinem Eckzimmer herrschte Dunkelheit, an den kleinen Fenstern waren die Vorhänge vorgezogen, zusätzlich waren sie von grauer Leinwand verhängt. Nur das dritte Fenster war nicht verhüllt, das Licht der Straßenlaterne fiel auf bespannte Blendrahmen, deren Rückseiten zur Tür wiesen. Es roch nach Farben und Terpentin, und noch ein Geruch war dabei, eine flüchtige Note, Seife vielleicht, mit dem Duft nicht näher bestimmbarer Blumen.
»Was sagst du zu Lakritzbonbons?«
fragte Hahn flüsternd. Seine hellblauen Augen, von dunklen Ringen unterlegt, schimmerten glasig. Das Licht, das durch das kleine Fenster fiel, spiegelte sich in ihnen, und weil das Fenster in vier Felder geteilt war, schien es Wojnitsch, als glänzten in Thilos Augen Kreuze.
»Lakritzbonbons?« fragte Wojnitsch verwundert.
Eher hätte er eine Einladung zum Wodka erwartet.
»Oder nein! Willi muss nicht wissen, dass du bei mir bist. Leise! Psst!«
Er legte den Zeigefinger an die Lippen. Wojnitsch sah, dass Thilo Fieber hatte. Die Hand, die noch immer seinen Ärmel hielt, zitterte. Behutsam versuchte er, sich aus dem Griff zu befreien.
»Bitte, nimm Platz!«
sagte Thilo, nun etwas ruhiger, als wäre ihm bewusst geworden, dass er Mieczysław erschreckt hatte. Er ließ den Ärmel los. Wojnitsch ließ sich im einzigen Sessel nieder, Thilo auf dem Bett.
»Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, ich wäre nervenkrank. Aber ich muss es dir ganz einfach sagen, mein Lieber. Du bist an einen üblen Ort geraten. Ständig stirbt hier jemand.«
»Nun ja, wir sind in einem Sanatorium. Brust- und Halskrankheiten sind eine ernste Angelegenheit.«
»Das meine ich nicht. Sie hat sich nicht erhängt, weißt du?«
»Was sagst du da?« Wojnitsch wurde unbehaglich zumute, spürte er doch bereits durchaus Sympathie für diesen jungen Mann.
»Hier werden Menschen ermordet.«
Die Kreuze in Thilos Augen erloschen. Zurück blieb der glasige Fieberglanz.
»Aber wer sollte das tun?«
fragte Wojnitsch vorsichtig.
»Nein, nein, das meine ich nicht. Mir geht es nicht um die Frau. Ich meine überhaupt.«
Thilo beschrieb eine unbestimmte Handbewegung, als wären sie rings von diesem »überhaupt« umgeben.
»Es ist schwer zu erklären. Alles hängt miteinander zusammen. Hier kommen Menschen um. Seit meiner Ankunft schon geschehen seltsame Dinge.«
Das Sprechen bereitete ihm Mühe, als wäre das Atmen nur mit bewusster Anstrengung möglich.
»Der Ort hier ist verflucht, und es gibt ein seltsames Einverständnis mit diesen Toten. Ständig wiederholen sie sich.«
»Hier? In Görbersdorf?« wollte sich Wojnitsch ungläubig vergewissern. Thilo tat ihm leid, und umso mehr, als er auf eine nähere Bekanntschaft, vielleicht eine Art Freundschaft hatte hoffen wollen.
»Aber wie? Hier hängen sich Frauen auf?« »Nein, nein, mir geht es nicht um die Opitz. Jedes Jahr kommt hier ein Mann ums Leben, manchmal auch zwei, in Stücke gerissen, im Wald.«
Thilo nickte, sichtlich zufrieden mit der Wirkung, die seine Worte entfalteten. Wojnitsch wurde blümerant. Mit einem Mal schien das Tapetenmuster unheilvolle Bedeutung zu entfalten, voller Gesichter, voller Augen, die sie beide anstarrten. Er schüttelte den Kopf.
»Aber dann würden doch die Zeitungen davon berichten. Alle würden davon sprechen. Wir sind hier doch nicht in der Wüste.« »Sie vertuschen es. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, ich bin verrückt, ja? Ein kranker Spinner. Frag Opitz, frag die anderen. Du wirst sehen, was für Gesichter sie dann machen.«
Wojnitsch widersprach und fühlte sich erst recht unwohl mit seiner Schwindelei, denn durchaus hielt er Thilo jetzt für verrückt oder zumindest für jemanden, der im Fieber fantasierte.
»Bitte, alles, was du möchtest, aber verrückt bin ich nicht.«
wiederholte der arme Thilo und lehnte sich im Bett zurück, als wollte er sich hinlegen. Ein spannungsgeladenes Schweigen trat ein. Thilo zog eine Schachtel mit edlen Pralinen hervor.
»Bitte sehr«,
ermunterte er seinen Gast zuzugreifen. Es klang, als wollte er sich entschuldigen.
»Bist du schon lange hier?«
fragte Wojnicz, um dem heiklen Thema zu entkommen.
»Seit letztem Herbst, mit dem Beginn des Wintersemesters, ist es mir schlechter gegangen. Im Sommer hatte ich mich wohlgefühlt. Da war ich sicher, dass ich gesund werde. Jetzt fühle ich mich sehr schwach, und ich würde gerne so vieles tun, aber ich kann nicht einmal lesen, vom Malen ganz zu schweigen. Ein elendes Leben.«
Wojnicz konnte nicht anders, als die Leinwände anzuschauen, die überall im Zimmer lagen, die an die Wände gehefteten Skizzen und Grafiken. Thilo hatte sein Zimmer zum Maleratelier gemacht.
»Studierst du Malerei?«
fragte Wojnicz unsicher. Thilo machte es sich im Bett bequem, stützte den Kopf in die Hand, winkelte die Beine an.
»Kunstgeschichte. Ich befasse mich mit Landschaftsmalerei.«
Wojnicz wusste nicht, was er sagen sollte. Gewiss nicht, dass er Wasser- und Kanalisationsbautechnik studiere.
»Seltsame Dinge geschehen«,
kehrte Thilo zum Heiklen zurück.
»Da ist eine Kraft, die... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Und dann finden sie im Wald in Stücke gerissene Körper. Die Vettern von Opitz. Alle hier sind Vettern. Sie heißen Fischer, Tilch oder Opitz.«
»Woher weißt du das?«
»Ich habe den Ermordeten vom letzten Jahr gesehen, wie sie ihn ins Dorf gebracht haben. In Stücken.«
Wojnicz sah ihn misstrauisch an.
»Ja, ja, in Stücken«, wiederholte Thilo. »Und ich glaube, sie haben nicht einmal alles gefunden.«
»Du hast die Leiche gesehen?«
»Am Morgen sind sie damit ins Dorf gekommen, haben die Körperteile in einer Decke getragen.«
Wojnicz glaubte ihm nicht. Und er empfand eine Art Widerwillen. Müde war er und enttäuscht. Er hätte sich in Thilo einen gleichgesinnten Gefährten wünschen wollen. Er hatte gedacht, er würde ihm davon erzählen. Von der Toten auf dem Tisch, vielleicht sogar von Glyceria, von seinem Vater. Doch war ihm die Lust daran vergangen. Auch fühlte er sich wunderlich nach der Schwärmerei. In körperlicher Hinsicht geschwächt. Die Gedanken hingegen schienen seltsam erregt, als stöben sie wie eine Herde Schafe in alle Richtungen davon.
»Thilo, ich gehe jetzt. Ich fürchte, ich bekomme auch Fieber.«
Er erhob sich, wandte sich zur Tür. Thilo öffnete die Augen, stützte sich auf den Ellbogen.
»Geh noch nicht«, bat er.
Wojnicz machte kehrt, setzte sich auf die Bettkante.
»Denk nicht an diese Sachen. Das sind Märchen, die sich jemand aus den Fingern gesogen hat. Wir sind hier sicher, und unser Gegner ist die Krankheit. Dagegen kämpfen wir.« »Weißt du, was der häufigste Fehler ist, den der Mensch in Augenblicken der Gefahr begeht? Er glaubt, sein Leben sei etwas Besonderes, und der Tod betreffe ihn nicht. Der Mensch glaubt nicht an den eigenen Tod. Was meinst du? Glaube ich an den eigenen Tod?«
Thilo sank aufs Kissen zurück. Wojnicz antwortete nicht. Er war entsetzlich müde. Als er aufstehen wollte, um zu gehen, beugte Thilo sich zu ihm.
»Nimm dich in Acht vor ihnen. Vor allem vor Opitz. Er ist gerissen. Er hat seine Frau geschlagen, sie erniedrigt. Ich glaube, er hat sie getötet und dann erhängt. Oder er hat sie gezwungen, sich aufzuhängen.«
Wojnicz zwinkerte. Der Gedanke war ihm unangenehm. Thilo sollte jetzt schlafen, zu Kräften kommen. Und obwohl sich Wojnicz nichts sehnlicher wünschte als sein eigenes Bett, fügte er noch hinzu:
»Ich kann das nicht glauben. Ist denn niemand damit zur Polizei gegangen?« »So ist das eben mit den Ehefrauen. Sie werden von niemandem beachtet. Ich bin hier nur Patient. Selbst mehr tot als lebendig.«
Er zuckte mit den Achseln. Wojnicz steckte eine Praline in den Mund. Sie war mit echtem, köstlich weichem Marzipan gefüllt. Und im selben Augenblick wusste er, wonach die Schwärmerei noch gerochen hatte. Nach Hundepfoten. Er lächelte in Erinnerung an den Hund, den er als Kind gehabt hatte, doch weil das Tier im Arbeitszimmer des Vaters den Teppich zerbissen hatte, durfte es nicht mehr ins Haus gelassen werden. Als sie dann in die Stadt zogen, blieb der Hund auf dem Dorf. Nun fragte Wojnicz nach Lukas und August. Es schien ihm der passende Moment für ein wenig Klatsch.
»Ziemliche Tunichtgute«, sagte Thilo und lebte wieder auf.
Von anderen zu sprechen, bereitete ihm sichtlich Freude. Weder der eine noch der andere habe Geld, so meinte er. Bei ihrem Aufenthalt hier seien sie auf ihre Familien angewiesen. August werde von seiner Schwester unterstützt, Lukas, soweit er wisse, von seiner Tochter. Und dieser Lukas komme ihm manchmal so verdächtig vor, dass er sicher sei, er müsse ein russischer Spion sein, der zur Kur hierher geschickt wurde. Angeblich heiße er auch nicht Lukas, sondern Wukasiewicz, und mindestens zur Hälfte sei er ein Landsmann von Wojnicz. Weiterhin meinte Thilo, nicht alle hier seien krank, manche täten nur so, um vor ihrem Leben davonzulaufen, um unterzutauchen. Er wartete, welchen Effekt seine Worte entfalten würden. Dann warnte er Wojnicz vor August.
»Was soll ich dir sagen? Der Mensch ist wie ein Blutegel.«
Mieczysław wollte Näheres dazu erfahren, doch Thilo war schon bei Frommer angelangt, und dieser, so erfuhr er, war ein Theosoph und Spiritist, der überall Geister sah. Lukas behaupte, Frommer sei sehr krank, aber er, Thilo, habe ihn niemals husten sehen. Regelmäßig komme er für mehrere Wochen hierher, dann kehre er in sein feuchtes Breslau zurück, um einige Wochen später wieder aufzutauchen, erholt und ausgeruht. Man wusste nicht recht, was man von ihm halten sollte. Thilo traute ihm nicht, doch war ihm seine Gesellschaft lieber als die düstere Penetranz von Lukas oder die affektierte Art des August August.
»Kommt dir Frommer nicht auch wie ein Zinnsoldat vor? So steif, wie er ist, und immer bereit, eine Botschaft aus dem Jenseits zu empfangen. Und dieser Stehkragen, wer trägt denn so einen Kragen?«
»In der Tat, wer trug so einen Kragen?« Wojnicz gewann den seltsamen Eindruck, Thilo wollte ihm etwas gänzlich anderes übermitteln. Eine Botschaft, die überhaupt nichts zu tun hatte mit den Männern im Gästehaus, dem Tod von Opitzens Gattin. Thilo musterte ihn aufmerksam, ironisch erwartungsvoll, als wollte er ergründen, ob Wojnicz sich sein Reim zu machen wüsste. Doch Wojnicz schien nicht zu verstehen. Thilo streckte sich und gähnte.
»Ich glaube, Frommer ist Opiumesser. Sein Blick ist manchmal so trüb.«
In diesem Moment hörten sie ein leises Klopfen an der Tür. Thilo sah Wojnicz mit einer Miene an, die besagen wollte,
»Siehst du?«
Opitzens Kopf tauchte auf.
»Alles in Ordnung?« fragte der Kopf.
»Ja, ja, wir gehen gleich zu Bett«, sagte Thilo mit schwacher Stimme. »Ich hatte Herrn Wojnicz nur gebeten, das Fenster in meinem Zimmer zu schließen. Es klemmt.«
»Ich bin schon fort«, sagte Mieczysław und nutzte die Gelegenheit, aus dem Zimmer des Kranken zu huschen. Für heute hatte er genug an Sensationen und Gerüchten.
»Ah ja, das Fenster. Morgen schicke ich Raimund. Schlaft jetzt.«
Thilo warf Wojnicz, der bereits vor der Schwelle stand, noch einen vielsagenden Blick zu und formte mit stummen Lippen die Worte
»Sie bewachen mich.«
Opitz ging nach oben, zu seinen Gemächern. Wojnicz blieb noch einmal stehen und lauschte, woher das verhaltene Geräusch käme, dieses Glucksen und zarte Klopfen, ein kaum wahrnehmbares Scharren, das ihn zuvor schon beschäftigt hatte. Das alles erschien ihm mit einem Mal äußerst irreal. Ja, einen Augenblick lang wollte er glauben, er wäre längst schon eingeschlafen, und Thilo und die gesamte Tischrunde bevölkerten seinen Traum. Zerrissene Körper im Wald, Opitz, der seine Frau geschlagen hatte. Ratlos wischte er sich die Stirn, als läse er ein widersinniges Buch, von dem er die einzelnen Wörter verstehen könnte, nicht aber die Sätze.
Hatte er auch Fieber?
Ganz sicher eine leicht erhöhte Temperatur. Er spürte das charakteristische, zarte Ohrensausen.
Waren das alles nur Wahngebilde?